Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Treibstoff-Podcast. Hallo Janina, wie geht's dir denn heute so?
Hallo Michael, ich freue mich, dass wir uns jetzt schon zum zweiten Mal treffen. Die Zeit verging wie im Fluge.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ich freue mich auf Folge 2. Und heute behandeln wir ein Thema, das seit Jahren als Trendthema gilt. Und heute wollen wir mal rausfinden, was damit auf sich hat. Und zwar ist das Thema VR, Virtual Reality. Eigentlich müsst ihr inzwischen jeder wissen, was das ist, aber vielleicht kannst du ja eine ganz einfache Definition uns mal geben, falls irgendwas noch nicht weiß.
Eigentlich wird Virtual Reality oft in einem Atemzug mit Augmented Reality genannt. Ich glaube, jeder kennt eigentlich beide Begrifflichkeiten, aber wenn man es dann konkret abgrenzen soll, fällt es dann oft schwer. Deshalb mache ich es mal ganz, ganz einfach und plakativ. Bei Virtual Reality ist es so, dass man vollständig in eine computergenerierte Realität eintaucht und sozusagen seine reale Umwelt davon komplett abgeschottet ist und das gar nicht mehr wahrnimmt, während man bei Augmented Reality in seiner echten Welt bleibt und das Ganze durch virtuelle Elemente ergänzt wird. Also jeder kennt es von diesem Smartphone-Spiel, was gerade, ich glaube, letztes Jahr oder es ist jetzt schon anderthalb Jahre her, so groß überall gespielt wurde, mit Pokémon war das. Und man sah die Leute an jeder Ampel auf ihr Handy starren und komische Bewegungen machen. Das ist ein klassisches Beispiel für Augmented Reality, wo man sich halt in seiner richtigen Welt noch befindet und mit seinem Handy dann in die virtuelle Realität abtaucht. Aber darum geht es heute gar nicht, sondern komplett um Virtual Reality, wo man sich also von der realen Welt eigentlich komplett verabschiedet.
Genau, während man bei AR meistens das Smartphone benutzt, hat man bei VR tatsächlich diese fette Brille auf, die man kennt. Dazu wollen wir später ein bisschen mehr erklären, was es genau ist. Aber erstmal wollen wir vielleicht erörtern, wie wir denn zu VR stehen. Hast du denn schon Erfahrung mit VR sammeln können in deinem Leben? Denn ganz verbreitet ist ja, glaube ich, noch nicht, oder?
Also klassisch, so die Vorgänge sind ja eigentlich so 3D und 3D-Kino. Das hat, glaube ich, wirklich mittlerweile jeder schon mal selber erlebt. So war es auch bei mir. Aber komplett Virtual Reality und so eine Brille hatte ich schon mal auf einer Messe auf, aber das war, glaube ich, nur ein, zwei Mal und auch nur mal so kurz, um was auszuprobieren, was schon ziemlich spektakulär war, das irgendwie mal so ganz anders zu erleben. Man grinst ja mal ein bisschen, wenn man die Leute mit so einer Brille sieht, weil man denkt, irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus und alle machen komische Bewegungen. Aber wenn man die dann selber mal aufhat, dann vergisst man das auch total und ist wirklich fasziniert von dem, was man da wahrnimmt, weil man ja so ganz schnell sich darauf konzentriert und eigentlich von dem Drumherum völlig abgeschottet ist und nur noch darauf fokussiert ist, was auf einmal sich in dieser Brille abspielt.
Es stimmt eigentlich, was du sagst, dass dieses 3D-Kino wahrscheinlich für viele die ersten Schritte in Richtung immersive Medien waren. Ich bin da gar nicht drauf gekommen, aber wenn man drüber nachdenkt, na klar, das ist eine Art von fremder Realität, in die man eintaucht, während man ein Medium konsumiert. Bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich hatte mal eine Oculus Rift auf, zum ersten Mal, das muss so 2013, 2014 gewesen sein, auf irgendeiner Messe. Und da gab es dann die typische Achterbahn-Demo zu erleben, die später auch noch unser Gastexperte Claudia Berger auch nochmal erwähnen wird. Wir haben heute einen Gastexperten, ganz vergessen zu sagen. Claudia Berger von Omnia 360, einer Firma, die sich dem Produzieren von 360-Grad-Videos verschrieben hat. Ja, auf jeden Fall hatte ich da schon mal so eine Brille auf. Und dann habe ich mir nochmal so eine Google Cardboard besorgt. Das ist im Grunde ein kleines Pappgehäuse, wo man sein Smartphone reinstecken kann und so mit ganz einfachen Mitteln ganz einfache erste VR-Erfahrungen kreieren kann. Und da kommen wir dann auch gleich zu den großen Unterschieden. Es gibt so viele verschiedene Brillen, so viele verschiedene Möglichkeiten, VR zu konsumieren, von einer Pappschachtel bis hin zu mehreren 1.000 Euro teuren High-End-Geräten. Und da möchten wir zumindest einen ganz kurzen Überblick drüber geben, was es da alles so gibt auf dem Markt. Die meisten von uns kennen bestimmt Google Cardboard oder die Oculus Swift, aber tatsächlich eine der ersten VR-Brillen, die gab es bereits 1995. Und zwar war das der sogenannte Virtual Boy von Nintendo. Damals als Spielkonsole auf den Markt gekommen, die allerersten Versuche, virtuelle Welten zum Spielen zu erzeugen, ist natürlich grandios gescheitert, gefloppt. Es war noch viel zu früh, die Technik war furchtbar. Aber da sind die ersten Grundsteine gelegt worden und so ein ganz spannender Fun Fact, dachte ich. Aber nun heutzutage nutzt man ganz andere Geräte und ja, erstens habe ich schon erwähnt, die Google Cardboard ist wahrscheinlich eine der verbreitetsten, einfach weil sie so günstig ist. Die bekommt man oft entweder ja wieder kostenfrei von Google bei irgendwelchen Events als Werbegeschenk und ansonsten kann man die sich für 20 bis 30 Euro online bestellen. Das ist also wirklich das krasse Einsteigermodell, das auch ausschließlich Head-Tracking anbietet, also als Technik, die dahinter steckt. Es wird nur die Kopfbewegung wahrgenommen durch die Achsen des Handys, ohne irgendwelche Konsolen, wo man mit Händen was eingeben kann, ohne dass gemessen wird, wie man sich durch den Raum bewegt. Das ist so das krasse Einsteigerding. Nun hat Google vor kurzem aber auch eine weitere, etwas elaboriertere VR-Brille rausgebracht, und zwar die Google Daydream View. Die ist vor kurzem rausgekommen, kostet schon ein bisschen mehr, kostet 110 Euro und ist im Grunde auch dafür gemacht, das Handy reinzustecken, um es dann als VR-Brille nutzen zu können. Dort beigelegt sind aber ein paar Controller, dass man schon ein bisschen interagieren kann mit den virtuellen Welten. Ist also schon mal ein Schritt nach vorne. Und überhaupt haben viele Handyanbieter Brillen für ihre eigenen Smartphones rausgebracht. Das gilt für Samsung, das gilt für LG. Jeweils um die 100 Euro kosten die Dinger und sind dann aber nur speziell mit den Smartphones des jeweiligen Anbieters kompatibel in der Regel. Aber HTC, die eigentlich auch Handys machen, haben eine eigene Brille rausgebracht, für die man kein Smartphone braucht, und zwar die HTC Vive. Und das ist auch eine der verbreitetsten Brillen heutzutage, würde ich sagen, zumindest auch was meine Recherchen ergeben haben. Ich habe sie noch nie aufgehabt. Die ist auch ein bisschen teurer, die kostet 800 Euro und man braucht dazu noch einen leistungsstarken Gaming-Rechner. Man ist also schon ja vor mehr Hürden als mit einer Google Cardboard oder Google Daydream, aber hat eben ein ja viel besseres Erlebnis. Und dann der Klassiker Oculus Rift kostet heutzutage so um die 400 Euro. Auch da kann man kein Handy reinstecken oder so, sondern das läuft über einen Computer, über den die Rechenleistung generiert wird und auf die Brille übertragen. Ein noch nennenswerter, spannender Player auf dem VR-Markt, bevor ich jetzt viele Brillen aufzähle, ist Fove. Habe ich vorher nicht gekannt, habe ich jetzt in der Recherche kennengelernt. Und zwar waren die damals die ersten, die die Methode Eye-Tracking entwickelt haben. Denn das Problem ist immer, wie steuert man seine VR-Welten, entweder mit ja, mit Kontrollen, die man in der Hand hat, aber Fove hat durch Eye-Tracking versucht, eine neue Steuerung zu etablieren, dass quasi Infrarotsensoren die Stellung der Pupillen messen können und man quasi durch Augenbewegung steuern kann. So, das sind so ein paar kleine, ja, Beispiele für VR-Brillen. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ich glaube, das soll uns erstmal reichen, denn wir sind ja kein Technik-Podcast.
Ich finde das total schwierig, weil zum einen das Angebot so riesig ist. Also wenn man sich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, dann wird man erstmal überschwemmt von allen Seiten. Man hört, jeder stellt sowas her, aber die Preisunterschiede sind immens, die Qualitätsunterschiede. Jetzt auch, wie du es gerade erklärt hast, die Technik. Die einen funktionieren mit Kopfbewegung, die anderen mit Augenbewegung. Also gefühlt, wenn man von diesem ganzen Metier bisher wenig Ahnung und wenig Erfahrung hat, weiß man eigentlich erstmal gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich stelle mir das mal so klassisch vor, zu Weihnachten, irgendwie das Kind oder Enkel wünscht sich sowas und dann sitzt man da und denkt, wo soll man denn überhaupt anfangen? Kauft man jetzt was Teures, was Günstiges? Also ich glaube, das ist aber vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir später mit Claudia besprechen können, dass einfach im Moment so ein bisschen, man sieht, den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, aber du hast absolut recht. Also wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, dann fängt man oft nicht an und dann bleibt die VR-Brille liegen. Aber ein paar Bereiche gibt es ja schon, wo VR-Brillen Anwendung finden.
Genau, das ist sowohl im privaten Bereich als auch wirklich im Industriebereich. Im privaten Bereich haben wir auch schon kurz erwähnt, ist natürlich ein Klassiker einfach der Unterhaltungsmarkt und die Unterhaltungselektronik. Also für Videospiele, für Filme. Es gibt aber mittlerweile zum Beispiel auch Fitnessgeräte mit so einer VR-Unterstützung, also wo irgendwie dann eine Landschaft simuliert wird. Irgendwie, ich glaube, beim Golfen gibt es das auch, dass man sich einfach hinstellt und üben kann, aber trotzdem nicht gegen irgendeine Wand haut im Winter, wenn man draußen nicht trainieren kann, sondern wirklich dann sieht, wie der Ball fliegt und dann man sich gefühlt irgendwie auf dem Golfplatz befindet.
Oder du joggst auf dem Laufband und denkst, du bist am Strand oder so. Das wär's
ja,
doch.
Ja, genau. Du wirst lachen, das gibt es schon. Zwar noch nicht im 3D, in der 3D-Optik, aber jedes Laufband bietet das mittlerweile schon an, dass so ein Video mitläuft. Genau, das so im privaten Bereich, aber man hat es auch schon mal so im Ausstellungsbereich gesehen. Also da gibt es durchaus mittlerweile, ja, ich will jetzt noch nicht sagen, dass jedes Museum das anbietet, aber für spezielle Ausstellungen gibt es manchmal schon VR-Brillen, die am Eingang verteilt werden, damit man einfach die Ausstellung ganz anders wahrnimmt. Da ist dann eigentlich schon der Übergang zum Industriebereich, weil es im Endeffekt ja dann der Ausstellungsanbieter schon mit anbietet. Also in der Industrie ist es wirklich klassisch bei Messen. Da kommen, glaube ich, auch so die meisten damit in Berührung. Ganz stark ist es aber auch schon so im Ausbildungsbereich, also speziell in der Pilotenausbildung, so in Flugsimulation wird es schon genutzt, auch schon länger genutzt. Für so alle möglichen Arten von virtuellen Trainings, wo es einfach schwierig ist, die Umgebung sonst in irgendeiner Form an den Trainingsstandort zu holen, dass man da aber trotzdem irgendwie das Gefühl hat, dass man sich auch in einer authentischen Umgebung befindet. Dann habe ich gehört, dass man das auch schon für Studien so in der Geologie verwendet. Dazu habe ich aber nicht mehrere Infos gefunden. Und ganz stark aber auch für Visualisierung, also zum Beispiel im Architekturbereich, in der Medizin und in der Chemie.
Tja, aber nun sind wir in einer ganz besonderen Branche, und zwar in der Kommunikationsbranche. Und darum erforschen wir natürlich, inwiefern sich virtuelle Welten auch für unsere Branche, sei es PR oder Marketing, eignen. Und da konnte uns Claudia Berger, Co-Founderin von Omnia 360, ein bisschen Auskunft geben, weil ihr Geschäftsmodell genau in diese Kerbe schlägt. Wir haben Claudia gesprochen bei uns auf Hackathon in Hamburg. Da hat sie nämlich eine Idee, die sich auch mit dem Thema 30-Grad-Video beschäftigt, gepitcht und an der gearbeitet. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, um mit ihr zu sprechen, und das Interview hört ihr jetzt. Du bist Claudia Berger.
Genau.
Und am besten kannst du dich unseren Zuhörern mal selber kurz vorstellen, wer du bist und was du machst. Mhm.
Ich bin Claudia Berger, ich bin Co-Founderin von Omnia 360. Wir sind ein kleines, junges Hamburger Startup, letztes Jahr gegründet und kreieren 360-Grad-Content, genauer gesagt virtuelle Rundgänge und 360-Grad-Videos, um damit innovative Marketinglösungen zu schaffen und dieses Thema Immersion massentauglicher zu machen, also wirklich auch Lösungen zu kreieren, die jetzt nicht mega Hightech programmierte VR, sondern wirklich auch schon kleinere Möglichkeiten darstellen, um wirklich in das Thema 360 Grad Content oder VR einzusteigen.
Und das finde ich ist ein bisschen die Grundfrage bei 360 Grad Videos, die Zugänglichkeit. Mhm. Ne? Also Google versucht ja so ein bisschen mit Google Cardboard eine super einfache Lösung zu machen.
Genau.
Aber auch da habe ich das Gefühl, muss man sich relativ aktiv hinterklemmen, dass man das irgendwie kriegt, dass man es überhaupt nutzen kann. Und darum interessiert mich dann sich, glaubst du denn, dass 360-Grad-Videos sich wirklich irgendwann dem Massenmarkt öffnen werden?
Das Charmante an 360-Grad-Videos, warum wir uns auch auf den Fokus entschieden haben, ist, dass das Medium eben nicht nur auf die VR-Brillen angewiesen ist. Dass man es auch ziemlich gut mit einem Smartphone konsumieren kann, mit einem Tablet, sogar am normalen Browser, auch wenn es da nicht ganz so nutzerfreundlich ist. Natürlich die stärkste Wirkung hat es mit einer VR-Brille. Bis es wirklich im Massenmarkt ankommt, wird es noch auf jeden Fall dauern. Da müssen sich die HMDs weiterentwickeln. Aber jetzt erstmal gerade insbesondere für Messelösungen ist es ein super spannendes Thema, um erstmal Aufmerksamkeit zu generieren und wirklich eben in diese virtuelle Welt einen ersten Zugang zu schaffen.
Ich glaube, manchmal weiß man auch gar nicht, wo eine Technologie ankommen wird. Ich finde immer Google Glass ist ein ganz guter Vergleich, weil das ja im Grunde konzipiert wurde als ein Endgerät für den normalen Verbraucher, der dann super immersiv also Dinge in die Welt legen kann mit seiner Brille, hat aber nicht funktioniert, ist gescheitert, aber nun findet es Anwendung in der Industrie und in ganz anderen Gebieten, als es ursprünglich gedacht war. Und darum interessiert mich, was du glaubst, also wird VR eine Rolle spielen, wirklich bei der Privatperson? Ist das Ziel? Oder wird es eher eine Industriesache sein?
Es wird länger dauern, bis es bei den Privatpersonen ankommt. Und jetzt erstmal sind die wirklich deutlicheren Branchenlösungen im industriellen Bereich. sei es eben in der Fertigung, in der Wohnungsplanung, in der 3D-Modellierung. Also da ist auf jeden Fall, da sind die Use Cases deutlich stärker vorhanden. Aber je mehr Lösungen kommen und je mehr Leute auch einfach zu dem Medium Vertrauen fassen und sich die Brillen auch einfach weiterentwickeln, dass sie erstmal günstiger werden, dass man nicht unbedingt einen High-End-Rechner dazu braucht, sondern vor allem, dass sie auch ein bisschen schicker werden, weil niemand zieht sich gerne so einen riesen Teil auf dem Kopf quasi. Also es muss einfach noch, sowohl die Hardware muss weitergehen, als auch die Softwarelösungen müssen noch interessanter sein, weil zurzeit die Spiele zum Beispiel, die existieren, sie sind für die erste Stunde sind sie super, vor allem wenn man es noch nicht ausprobiert hat, dann ist das irgendwie der Hammer, das erstmal auszuprobieren, aber es nutzt sich doch schnell ab, so es ist noch nicht richtig viel inhaltliche Tiefe da, also es ist sowohl wichtig, dass sich die Hardware als auch die Software noch weiterentwickelt und es wird auf jeden Fall noch dauern, bis das wirklich so im Wohnzimmer angekommen ist.
Und nun seid ihr ja bei unserem Hackathon, wo es um PR-Themen geht. Und darum interessiert mich natürlich auch, ob du glaubst, dass VR in der PR eine Rolle spielen kann.
Kann es auf jeden Fall, weil es eben diese Möglichkeit hat, Nachrichten nochmal anders zu vermitteln, dass man eben den Nutzer plötzlich in die Mitte des Ganzen stellt und ihn an Orte bringt, die er ansonsten nicht erkunden kann. Also dass man beispielsweise... Sebastian, der bei mir im Team ist, bringt immer gerne sein Bergwerk-Beispiel, ist aber auch ein super Beispiel. Es ist nichts, wo man jetzt als normaler Mensch einfach mal eben hinkommt, sondern es ist wirklich so ein Anwendungsfall. So, es ist interessant, wie es da aussieht. Ein normales Video, ja, ist nett, gibt aber nicht so richtig diesen Eindruck wieder, wie es eben ist, wenn du es mit einer VR-Brille anguckst, wenn wirklich da, wo du hinschaust, ändert sich das Bild dementsprechend. Also es bietet in dem PR-Bereich wirklich nochmal die Chance, den Zuschauern Orte zu transportieren, Geschichten anders zu erzählen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und eben ja das Storytelling so ein bisschen zu revolutionieren.
Es hat auch einfach so was Futuristisches.
Genau, das natürlich auch.
Also es macht auch einfach Spaß. Und also ich persönlich würde mich freuen, wenn das mehr stattfindet, weil ich daran auch sehr viel Freude habe tatsächlich.
Ich finde, zurzeit merkt man das auch wirklich, wenn man auf Messen geht, so an den Ständen, wo was mit VR-Brille ist, da ist immer deutlich mehr los. Da haben die Leute zurzeit noch Bock drauf, weil es ist einfach nochmal irgendwie was anderes. Es ist eben so ein Zukunftsthema.
Aber ganz ehrlich gesagt, ist aber auch schon seit Jahren so. Ich weiß, ich war schon vor 5 Jahren auf Messen, da gab es dann Stände mit VR-Brillen. Und das Zukunftsthema, jetzt haben wir 5 Jahre später. Aber für mich hat sich gefühlt nicht so viel verändert seitdem.
Erstaunlicherweise gibt es trotzdem immer noch echt viele Menschen, die noch keine VR-Brille aufgesetzt haben und die das immer noch auf Messen zum ersten Mal erleben. Und die zum Teil wirklich auch auf Sachen, die ich mittlerweile extrem unspektakulär finde, so wo ich müde drüber lächle, wenn ich es ausprobiere, wo manche dann immer noch total ausflippen, weil beim ersten Mal ist es halt wirklich besonders beeindruckend.
Die Achterbahn-Demo.
Genau, die dachte ich gerade auch. So, beim ersten Mal war das voll so, wow, krass. Und jetzt denke ich mir auch, nee, nicht so eine Achterbahn-Demo, da wird mir meistens eher noch schlecht. Was auch ein Problem bei dem Medium nach wie vor leider ist, dass halt viele dieses Motion-Sickness-Problem haben. Aber... es entwickelt sich schon weiter. Vor allem jetzt in diesem Jahr kommen ja auch nochmal neue Weiterentwicklungen von der Oculus Rift und der HTC Vive raus. Also es entwickelt sich weiter, aber nicht ganz so schnell. Vor allem ist das Problem, dass in den Medien das Thema jetzt schon seit den letzten 3 Jahren irgendwie ständig durchs Dorf getrieben wird und jedes Jahr das Jahr von VR. So langsam hat es halt so ein bisschen damit das Ganze überreizt. So, das braucht halt seine Zeit.
Glaubst du, es würde helfen, wenn sich ein konkreter Anbieter durchsetzen würde, wo man sagt, okay, der macht die Hardware, das ist jetzt der Anbieter, so wie, weiß ich nicht, es vor ein paar Jahren so war, wird es die HD-DVD oder die Blu-ray oder so?
Es ist auf jeden Fall ein Problem, dass es sich zurzeit splittet und man sich da entscheiden muss und vor allem halt für die Entwickler ist es das Problem. Entwickelt man jetzt für Oculus, entwickelt man sich für HTC, also da ist es unheimlich wichtig, dass die beiden enger zusammenrücken und eigentlich alles ein bisschen offener ist, damit eben der Content auch leichter kommen kann, weil der eben das Ganze natürlich voranzieht. Wenn es jetzt plötzlich die Killer-VR-App gibt, auf die alle irgendwie warten, dann reden die Leute wieder begeisterter drüber und dann wird das Thema nochmal einen Schub bekommen und zurzeit wird das eben durch diese Zersplittung ein bisschen gebremst.
Aber ich glaube, die große Chance tatsächlich, dass es wirklich Leute begeistert. Mhm. Also das ist ja wirklich was anderes als Bilder, Videos und so. Ja. Das ist wirklich was ganz anderes, dass Leute wirklich rührt und ich glaube, daran liegt wirklich die Chance. Und wir sind ja ein Podcast für PRler. Mhm. Darum aus der PR-Sicht nochmal die Frage an dich. Für welche Unternehmen eignet sich VR denn für PR-Maßnahmen?
Für verschiedenste Fragestellungen. Es kommt natürlich drauf an, was für eine Lösung man kreiert. Zum einen natürlich alles, was mit Tourismus zu tun hat, wo man an andere Orte transportiert werden möchte, aber auch gerade bei dezentralen Unternehmen, wenn man eben in der internen Kommunikation die Leute wieder näher zusammenbringen will, dass man beispielsweise zwar die Konferenz hier in Hamburg hat, aber jetzt nicht jeden Mitarbeiter aus Asien einfliegen lassen will, aber sie trotzdem in das Thema involvieren will, indem man dann beispielsweise so eine Maßnahme macht, dass man die Jahreskonferenz mit einem 360-Grad-Livestream überträgt, den Leuten eine VR-Brille zur Verfügung stellt und sie sich deutlich involvierter und abgeholter fühlen, als wenn sie eben einfach nur einen Link auf ihrem PC kriegen und letztendlich wie den ganzen Tag an ihrem normalen Rechner sitzen. Also deswegen, so eine Maßnahme würde sich letztendlich für fast jedes größere international agierende Unternehmen eignen. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, VR einzusetzen, wenn man erstmal wirklich drüber nachdenkt und ins Brainstorm geht. Klar, beim einen mehr, beim anderen weniger, kommt dann sehr auf den individuellen Fall an.
Vielleicht ist es ein bisschen so wie bei der GoPro. Es muss ein ganz einfach zu bedienendes, sexy kleine Tool geben und auf einmal willst du da machen und zack, sind dann auch die Ansätze auf einmal da.
Das ist auch eine der Lösungen, an die wir hier beim Hackathon arbeiten, dass wir eben eine nutzerfreundlichere Umgebung schaffen, dass das Thema VR zugänglicher wird für verschiedene Anbieter und dass man eben nicht immer gleich da so ein riesiges, kostenintensives Projekt draus machen muss.
Genau, deswegen hast du perfekt über jetzt zu meiner letzten Frage, die ich dir stellen wollte. Und zwar, wenn Zeit, Geld und Entwicklerressourcen keine Rolle spielen würden, was würde bei deiner Idee am Ende rauskommen? Was hätten wir dann?
Das ist natürlich eine heftige Frage. Dann hätten wir ein Content-Management-System, mit dem Leute, die nicht programmieren können, letztendlich relativ einfach VR-Inhalte erstellen können und das Ganze als Kommunikationstool nutzen können, ohne eben jedes Mal selbst einen Grafiker, einen Entwickler und Co. zu brauchen, sondern dass es wirklich ein CMS, wie es aktuell für Webseiten gibt, für eine VR-Umgebung gibt und das Ganze massentauglicher und einfacher wird.
Alles klar, vielen Dank.
So, das war unser Interview mit Claudia Berger. Ich fand es tatsächlich sehr aufschlussreich, ja, zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt, was die Visionen so sind und was sie gerne tun würde, wenn sie unendlich Zeit und Geld hätte, um an ihren VR-Ideen zu arbeiten.
Sie hat auch ein paar Beispiele auf ihrer Webseite. Also wer jetzt noch nicht genug visuelle Vorstellungskraft hat durch unseren Podcast, kann da auch ruhig mal drauf gehen. Da hat sie so ein paar 360-Grad-Beispiele mit abgebildet, so ein paar Cases von Kunden.
Genau, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Aber es gibt natürlich auch noch Cases außerhalb von Claudias Agentur und die sind auch besprechenswert, um mal zu gucken, wie wird denn VR schon genutzt, um Storytelling zu betreiben von Unternehmen? Und ein paar Beispiele können wir euch da mitgeben. Ich bin einmal gestoßen auf die Bundeswehr, die ihre Fallschirmjäger begleitet hat in 30 Grad. Das heißt, man kann quasi mit aus dem Flugzeug springen. Das fand ich ganz interessant. Hast du auch was gefunden?
Ja, ich habe sogar zwei Beispiele gefunden. Einmal Reisekonzerne oder in der Tourismus wird das ziemlich stark schon genutzt. Das hat Claudia auch im Interview gesagt. Beispiel ist Thomas Cook. Die verwenden das wirklich auch aktiv, um Reisen zu verkaufen und den Kunden im Vornherein halt schon einen Eindruck zu geben, was sie dann eventuell buchen und damit wahrscheinlich auch hoffentlich die Buchung dann abschließen. Und das ist, kann man sich durchaus in ausgewählten Reisebüros, kann man sich halt vorher so einen virtuellen Urlaubstrip angucken und Hotelrundgänge machen. Und danach seine Reise buchen. Das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist der Automobilhersteller Audi. Die haben das auch schon super lange. Das ist jetzt schon seit vor über 4 Jahren haben die das gelauncht. Und die haben so eine eigene VR-Software-Lösung irgendwie entwickelt, um potenziellen Kunden, die überlegen, ein Audi zu kaufen, halt schon so eine spezielle Fahrexperience vorher zu ermöglichen. Und da haben die sich auch wieder ausgewählte Händler gesucht, mit denen man zusammen dann so sein Wunschauto konfigurieren kann und es dann im Endeffekt virtuell konfiguriert ist, sodass man dann schon sich ganz genau vorstellen kann, wie das konkret aussieht, wenn man im Auto sitzt und dann die und die Farbe und irgendwelche Sonderausstattung mit dazu gebucht hat. Dass es eigentlich, man sich so fühlt, als würde man schon in seinem zukünftigen Auto sitzen.
Ich habe bei Audi auch was ganz Witziges gefunden, wo du es gerade sagst. Und zwar hatten die eine kleine VR-Kampagne, da konnte man mit einem bestimmten Modell, dem Audi Q5, in einem riesigen Sandkasten rumfahren, in dem man sich in eine virtuelle Welt begeben hat, diese Brille aufbekommen oder was. Ich kann sogar sein, dass das eine Google Cardboard-Aktion, da bin ich nicht ganz sicher. Und dann ja, fuhr man durch riesige Sandkästen im neuen Audi. Fand ich ganz witzig. Da sieht man auch, was virtuelle Welt vielleicht für Chancen bieten, und zwar Erfahrungen jenseits der Möglichkeiten, der Realität zu schaffen. Ne? Ein Case vielleicht noch, bevor wir hier zu viele nennen, aber einen kann man schon noch nennen. Und zwar Telekom hat 360 Grad wie auch schon für sein Content-Marketing genutzt, und zwar in der Reihe Telekom Magenta Street Gigs. Kann man sich Konzerte angucken, als wäre man dabei. Man kann sich umgucken, kann sich mit reinstellen und zuschauen, wie Peter Maffay seine Hits schmettert. Denn so ein Konzert gibt's da zum Beispiel. Und das sind auch so die Bereiche, wo sich das geradezu aufdrängt, finde ich. Tourismus, Konzerte, also alles, was mit Erlebnis zu tun hat wahrscheinlich, ne, sind dann für VR besonders geeignet.
Genau, also wenn man es so overall zusammenfassen sollte, eigentlich vor allem Dienstleistungen und Produkte oder Unternehmen, die einfach ihren Kunden so einen emotionalen Zugang ermöglichen wollen, weil sie dadurch entweder den Kaufprozess optimieren können und die Leute dadurch stärker überzeugen können, oder weil sie einfach sagen, sie möchten dadurch als Unternehmen ihr Image verbessern und als besonders innovativ gelten. Das darf man durchaus nicht unterschätzen. Also Unternehmen, die das halt schon einsetzen, und es sind einfach noch nicht viele, obwohl überall immer von VR und AR gesprochen wird, die Unternehmen, die das wirklich professionell schon im Vertrieb einsetzen, die sind wirklich bisher nicht viele. Und damit kann man sich in der Kommunikation noch abheben. Also man gilt dann wirklich als innovativ, und da ist der Zug lange noch nicht abgefahren.
Das mag sein, aber dann lass uns doch mal zu unserem finalen Urteil kommen. Ist VR wirklich geeignet für PR-Maßnahmen? Würdest du jetzt heute jemandem empfehlen, mach doch mal eine VR-Aktion?
Ich würde das durchaus empfehlen, aber ich finde, es muss immer vom konkreten Case abhängig sein. Also es ist jetzt einfach zu machen, weil man glaubt, man muss das machen. Das ist bei vielen anderen Dingen auch. Wenn man nicht den konkreten Case dazu hat und es nicht richtig macht, dann sollte man es definitiv lassen. Also man sollte sehr genau hinschauen, in welchen Bereichen es sich anbietet, ob die Dienstleistung, die Produkte das ermöglichen, ob man auch die Kapazitäten dazu hat, das richtig zu machen. Und da kommen wir eigentlich schon zu so einem Punkt. Also wenn man das macht, dann sollte man es auch richtig machen. Man kann jetzt nicht einfach mal drauf losproduzieren. Man muss sich schon im Vorfeld gründlich damit beschäftigen, welche Rahmenbedingungen gegeben werden müssen oder gegeben werden sollten, wie das technisch alles funktioniert, und sollte sich da durchaus auch Expertise aneignen und auch Spezialisten dazu ziehen, weil zum Beispiel allein, wenn man so ein 360-Grad-Video dreht, das braucht eine spezielle Kamera oder eine spezielle Technik, aber auch das Storytelling muss ganz anders erfolgen, und auch die Umgebung muss ganz anders ausgestattet sein, je nachdem, wo man das dreht, weil halt auf einmal nicht nur ein Bildausschnitt zu sehen ist und da hat man irgendwie alles schön gemacht, sondern es ist ja Panorama, es bewegt sich. Also das ist durchaus nicht zu unterschätzen. Es ist sehr, sehr viel Aufwand. Man muss eigentlich auch mit mehreren Kameras drehen und so weiter. Da geht man schon sehr stark ins Detail. Aber das soll einfach nur aufzeigen, ja, auf jeden Fall machen, aber es sollte sehr gut überlegt und vorbereitet sein.
Ich glaube, genau da ist ein bisschen das Problem von VR. Der Aufwand ist einfach viel zu groß. Ich glaube, die Branche muss sich, oder das heißt die Branche, die Geräte und die Lösung, ich glaube, die müssen sich erstmal vereinfachen, bevor ich das jemandem wirklich empfehlen würde zu machen. Weil es muss ja irgendwie alles in einem abarbeitbaren Rahmen sein. Und bevor ich mir da so viele Kameras und sowas alles erstmal holen muss, würde ich es persönlich, glaube ich, erstmal gar nicht machen, sondern eher was anderes tun. Also ich glaube, wenn sich die Technik da vereinfacht und es für alle leichter wird, VR zu produzieren und VR zu konsumieren auch, denn ist längst bei jedem noch nicht angekommen. Also wenn du heute in deinem Büro sitzt mit einer Google Cardboard oder einer anderen Brille, wirst du immer noch angesprochen und komisch angeguckt, das ist noch lange nicht im Alltag angekommen. Und deswegen würde ich persönlich vielleicht noch ein bisschen abwarten und gucken, also bleibt es das ewige Trendthema oder kommt es irgendwann wirklich im Massenmarkt an, weil da bin ich echt noch nicht sicher. Und da sehe ich vielleicht wirklich mehr Chancen in der AR, in der Augmented Reality, denn du hast anfangs schon Pokémon Go erwähnt, wie intuitiv und einfach dieses Spiel so viele Leute erreicht und mobilisiert hat. Das hat noch keine VR-Aktion geschafft, meiner Meinung nach. Und ich habe mir jetzt zufälligerweise vor ein paar Tagen ein neues Handy gekauft und da ist schon eine kleine AR-Spielerei-Funktion in der Kamera mit drin. Und die funktioniert so intuitiv und so einfach, dass ich sie einfach gerne benutze. Und ich glaube, das ist immer eine gute Voraussetzung, wenn es einfach machbar ist. Und das sehe ich bei VR gerade noch nicht. Also ich hoffe, dass es sich noch ändert, weil ich finde die Technik super spannend. Da sind solche Chancen drin, weil man da wirklich dann so nah bei seinen Zielgruppen ist und so andersartige Erlebnisse schaffen kann. Aber die Tatsache, dass es seit 5, 6 Jahren als Trendthema gilt, aber nicht gezündet hat, muss irgendwie einen Grund haben, denke ich.
Ja, definitiv.
Wahrscheinlich sind die Geräte einfach noch zu teuer und zu klobig, aber vielleicht sieht es in ein paar Jahren später anders aus und dann machen wir vielleicht nochmal Teil 2 zum Thema VR.
Super, das war schon jetzt für unsere 2. Folge.
Genau, das war's. Ja, so schnell geht's immer, ne?
Mhm.
Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder mit dem Thema Gamification. Ja, ich würde sagen, bis dann erstmal, oder?
Bis dann. Tschüss.
Jetzt hat man ein Interview.